Den Bibeltext zur heutigen Predigt finden wir im Genesis 2, Verse 4 bis 15, die ich jetzt vorlese. Es war zu der Zeit, da Gott, der Herr, Erde und Himmel machte, und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Denn Gott, der Herr, hatte noch nicht regnen lassen auf Erden, und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Strom stieg aus der Erde empor und tränkte das ganze Land. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten in den Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und es geht aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, und teilt sich von da in vier Hauptarme. Der erste heißt Pishon, der fließt um das ganze Land Havila, und dort findet man Gold, und das Gold des Landes ist kostbar. Auch findet man da Bedolachharz und den Edelstein Schocham. Der zweite Strom heißt Gichon, der fließt um das ganze Land Kusch. Der dritte Strom heißt Tigris, und der fließt östlich von Assyrien. Der vierte Strom ist der Euphrat. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte.
Der Text, den wir gehört haben, ist kein wissenschaftlicher Text. Man kann jetzt nicht rangehen und sagen, ah, da war Gold und ein Fluss, ich suche mal den Fluss, da muss ja das Gold sein, das finde ich dann. Und man kann auch nicht sagen, ah, ich versuche jetzt biologisch und mit anderen Wissenschaften daran zu gehen und genau zu ergründen, wie die Schöpfung entstanden ist. Das wird dem Text nicht gerecht. Was der Text möchte, ist uns sagen, Gott ist der Schöpfer. Dieser Text ist Gottes Wort und sagt uns, da ist ein Gott und der hat das Leben erschaffen. Er ist das Leben und Gott schenkt das Leben. Und er schafft Umstände so, dass wir leben können. Vers 5 sehen wir das. Ohne Gott ist noch nichts da, kein Strauch, nichts, nicht mal der Mensch. Erst als Gott es regnen lässt, da beginnt es zu wachsen. Gott ist der Ursprung. Gott lässt es regnen und dann fängt das Wachstum an. Dieser Text führt uns in die Anbetung Gottes. Er zeigt, wie groß Gott ist und dass Gott aus dem Nichts einfach etwas machen kann. Wir können ja immer nur Dinge verändern und weiterverarbeiten und so. Und Gott kann aber aus gar nichts etwas machen. Gott hat alles wunderbar geordnet. Und Thorsten wird uns in einem ersten Teil ein paar Beispiele davon geben.
Der heutige Predigttext erzählt uns vom Paradies, das Gott geschaffen hat. Auch wenn wir wissen, dass die Welt aus dem paradiesischen Urzustand herausgefallen ist, finden wir doch auf unserer Erde eine Fülle von phänomenaler Schönheit und Ordnung, die uns das Paradies erahnen lassen. Ich möchte euch anhand einiger Bilder mitnehmen zu den Spuren des Paradieses. Wir reisen in den tropischen Regenwald, in einen der letzten naturbelassenen Lebensräume unserer Erde. Hier gibt es eine schier unvorstellbare Fülle an Pflanzen und an Tieren und übrigens auch Menschen, die es seit Jahrhunderten schaffen, mit ihren Mitgeschöpfen gut auszukommen. Bis heute konnten Menschen auf der Erde über 2 Millionen Arten von Pflanzen und Tieren entdecken. Erst Denn es gibt viel mehr. Schätzungen gehen oft bis 10 Millionen oder 20 Millionen Arten oder sogar noch viel höher. Über die Hälfte der Arten ist in den Regenwäldern beheimatet. Dabei sind die Pflanzen und Tiere von unvergleichlicher Schönheit, oft ausgenommen interessant und jedes für sich ein Wunderwerk. Drei Viertel aller Nutzpflanzen haben ihren Ursprung in den Tropen, unter anderem Weizen, Reis und Mais, dazu auch viele Tierarten, die wir heute als Haustiere haben. Auch ein Viertel der modernen Medikamente wurden von Pflanzen des Regenwaldes abgeleitet. Der brasilianische Ginseng zum Beispiel wird von den Einheimischen Para Toda, für alles genannt. Fördert die Blutzirkulation, hilft dem Immunsystem und hat entzündungshemmende und wundheilende Effekte. Sie normalisiert die Funktion von Verdauungstrakt und zentralen Nervensystem und wirkt gegen Krebs und Chronik-Fatigue. 70% der gegen Krebs nützlichen Pflanzen wachsen übrigens nur in den Tropenwäldern. Viele wertvolle Wirkstoffe sind noch gar nicht entdeckt. Die tropischen Regenwälder beherbergen somit eine gigantische genetische Vielfalt. Das ist ein ungeheurer Schatz der Schöpfung. Vielfalt bedeutet dabei ja immer auch Stabilität und Widerstandsfähigkeit. Je größer die genetische Vielfalt, desto kleiner unter anderem die Gefahr der gegenseitigen Ansteckung mit Infektionskrankheiten. Bei den Regenwäldern handelt es sich darüber hinaus um wahre ökologische Kraftwerke. Obwohl die Regenwälder nur 2% der Erdoberfläche bedecken, spielen sie global eine sehr wichtige Rolle. Sie sorgen für 34% der Photosynthese, die CO2 aus der Atmosphäre holt und Sauerstoff produziert. Regenwälder regulieren die Temperaturen, sie stabilisieren und kühlen das Klima, beeinflussen Meeresströmungen, Windmuster und Regenfälle. Außerdem filtern die Regenwälder enorme Wassermengen, die hier oft in Wolkenbrüchen niedergehen. Sie bremsen das Regenwasser und speichern es in Reservoiren. Die Regenwälder des Amazonas allein halten 20% des weltweiten Frischwassers. Die Regenwälder sind superkomplexe, hochgradig geordnete, sich selbst regulierende Systeme. Erstaunlicherweise wachsen sie oft eher auf nährstoffarmen Böden. Bevor ein altes Blatt zu Boden fällt, entzieht ihnen die Pflanze schon vorher viele wertvolle Nährstoffe. Am Boden machen sich sofort Myriaden von Insekten und Pilzen an die Wiederverwertung aller Stoffe. Dabei durchdringen Pilze mit ihren unglaublich feinen Fäden in Symbiose mit den Pflanzenwurzeln das ganze Erdreich. Das ist nahezu perfekte Kreislaufwirtschaft, die den Namen Gleichgewichtsökonomie verdient. Eine wahrhaft gute und weise Haushalterschaft auf unserem schönen und begrenzten Planeten. Das Paradies. Wir können es noch erahnen.
Vielen Dank, Thorsten. Ich glaube, dass das Staunen über die Schöpfung und jetzt hier über den Regenwald uns gut tut. Alles Nachdenken über Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit und so sollte damit beginnen, dass man erstmal staunt über das Wunderbare, was Gott da geschaffen hat. Einerseits machen wir uns dann bewusst, wie klein wir sind und wie groß Gott ist. Und auf der anderen Seite kann ich die Schöpfung erst dann richtig schützen, wenn ich auch weiß, wie wunderbar das alles ist und wie gut das alles ist und was es da alles Tolles gibt. Und wenn ich das ein bisschen kenne, dann lerne ich das auch mehr zu schätzen und will es wahrscheinlich dann auch schützen. Der Text verrät uns ganz viel, dass Gott der große Schöpfer ist. Und gleichzeitig sagt der Text uns auch ganz viel, wer wir sind als Menschen. Das erste ist, Vers 7, wenig ermutigend, wir sind Staub. Wir sind aus Staub gemacht. Und in der Tat ist so, der reine materielle Wert unseres Körpers sind, glaube ich, keine 50 Euro, wenn man jetzt nur so das Material unseres Körpers betrachtet. Wir sind nicht viel wert. Aber dann kommt Gott und bläst seinen Atem durch die Nase in den Menschen hinein. Und dadurch sind wir wertvoll. Das macht unseren Wert aus, dass Gott seinen Atem, seinen Lebensatem in uns hineinbläst. Das macht uns lebendig und das macht uns wertvoll. Wer sind wir noch als Menschen? Vers 5b, wir sind da, um zu arbeiten. Arbeiten ist paradiesisch. Ich habe mich ein bisschen gewundert. Ich dachte, Arbeiten kommt erst so dann mit dem Sündenfall und so, da muss der Mensch dann anfangen zu arbeiten. Aber nein, schon im Paradies kriegt Adam den Auftrag zu arbeiten, zu bebauen. Wir Menschen brauchen eine Aufgabe, wir brauchen einen Auftrag, wir brauchen eine Arbeit. Man hat das jetzt in der Corona-Zeit manchmal gemerkt, finde ich. In diesem Lockdown so, März, April, das war am Anfang irgendwie noch nett, da hatte man so ein paar Projekte, aber irgendwann haben die Leute sich wieder gesehnt nach einem Alltag, nach einem Arbeitsalltag. Die Schüler haben sich gefreut, dass endlich wieder die Schule losgeht, damit wieder Struktur da ist. Wir Menschen brauchen das irgendwie, dass wir eine Aufgabe haben, dass wir etwas tun können, dass wir was Nützliches machen. Und was auch deutlich wird in diesem Text, Vers 5b, Gott und wir Menschen, wir müssen zusammenarbeiten. Wenn Gott es nicht regnen lässt, dann kann der Mensch machen, was er will, es wird keinen Erfolg geben. Wir sind abhängig von Gott. Wir können säen, pflügen, düngen, aber wir können nicht mit Gewalt irgendwie dieses Wachstum aus der Pflanze rauspressen. Gott schenkt das Wachstum. Gott schenkt den Regen. Gott schafft die Umstände so, dass Wachstum passieren kann. Wir sind auf Gott angewiesen. Petra hat ein Beispiel dazu, dass Gott das Wachstum von alleine schenkt.
Guten Morgen. Ich möchte euch vom Bayerischen Wald erzählen. Seit vielen Jahren fahre ich dort gerne hin und wandere. Dort wurde ja vor 50 Jahren genau ein Nationalpark eingerichtet. Damals vor 50 Jahren hatten wir hier zu kämpfen mit dem sauren Regen. Der saure Regen entstand durch Abgase, durch Schwefeldioxid und beschädigte den Wald, zerstörte Pflanzen und Tiere. Dann waren die Bäume geschwächt und es konnten Borkenkäfer sich übermäßig vermehren und den Wald kaputt machen. Dann haben die Wissenschaftler und die Menschen, die dort arbeiteten und zu tun hatten, die Experten, die Waldexperten, haben alles versucht, was in ihrer Macht stand, um die Bäume zu schützen und um den Wald zu retten. Mussten aber einfach nach einiger Zeit eingestehen, wir schaffen das nicht. Wir können mit all unserem menschlichen Wissen und unserer Kraft hier nichts mehr beschicken. Und haben sich dann entschlossen, den Nationalpark einzurichten unter dem Motto, Natur soll Natur sein, Natur Natur sein lassen. Und haben eben als eine Regel sich gesetzt, wir greifen nicht mehr ein. Wir Menschen lassen einfach mal, wir nehmen uns raus und schauen, was passiert. Und dieses Lassen war aber nicht einfach nur, wir lehnen uns jetzt zurück und drehen Däumchen und machen gar nichts mehr, sondern drei Dinge haben sie getan. Sie grenzen das Gebiet ab, man darf da also nicht mehr mit seinem eigenen Auto reinfahren, man darf nicht mit dem Mountainbike da rumfahren und man muss auf den Wegen wandern. Sie schützen, also sie passen auf, dass wir nichts verschmutzen, dass wir unseren Müll dort nicht liegen lassen. Wir müssen auf den Wegen wandern. Wir dürfen Früchte essen, was ja übrigens auch in der Bibel steht, und dürfen dort aber nichts hinterlassen. Und das Dritte, was sie tun, ist eben, sie forschen, sie beobachten und sie lehren. Sie haben also ganz wunderbare Nationalparkzentren eingerichtet, wo wir erklärt bekommen, wie die Natur funktioniert und wie der Wald sich dort entwickelt. Als ich dort das erste Mal hinfuhr vor vielen Jahren, da habe ich ein bisschen Angst gehabt. Ich dachte, das wird schrecklich sein, diesen abgestorbenen Wald dort zu sehen und hoffentlich wird mich das nicht frustrieren und traurig machen. Aber das Gegenteil war der Fall. Also man sieht dort zwar diese Baumgerippe stehen, aber wenn man nach unten guckt, ist alles grün und man sieht, dass sich dort ein neues Biotop entwickelt und so Gott will, wird da neuer Wald entstehen oder es wird etwas entstehen, was Gott macht. Und ja, das finde ich, das ist für mich sehr ermutigend und sehr schön, dort zu sein. Und das gibt Kraft zu sehen, wenn wir uns mal zurücknehmen als Menschen und nicht immer die Macher, Macher, Macher sind, dann übernimmt Gott das wieder und macht es für uns.
Vielen Dank, Peter. Am Ende unseres Textes, da steht dieser große Auftrag, Gott setzte den Menschen ins Paradies und gab ihm den Auftrag, zu bebauen und zu bewahren. Bebauen und bewahren. Wir dürfen bebauen. Wir dürfen auch Dinge vermehren. Wir dürfen züchten, etwas machen aus dem, was uns anvertraut ist. Jesus erzählt ja auch mal dieses Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Und derjenige, der etwas macht aus dem, was er bekommen hat, der daraus mehr macht, der wird gelobt. Also das dürfen wir. Wir haben einen Schrebergarten, wir als Familie, und ich freue mich darüber zu sehen, wenn ich im Februar die Apfelbäume beschneide, dass dann im Herbst darauf einfach mehr da ist, mehr Äpfel wachsen. Das ist schön zu sehen, wenn man etwas bebaut, dann geschieht Wachstum. Und das dürfen wir. Auf der anderen Seite das Bewahren. Wir sollen das schützen, was uns anvertraut ist. Wir haben diese Erde geliehen bekommen. Wie geht man mit etwas um, was man geliehen hat? Wir sollen das erhalten, was da ist. Und wenn man das Artensterben sieht, was gerade so, da gibt es ja verschiedenste Listen, wenn man das betrachtet, dann machen wir das gerade nicht so gut mit dem Bewahren und Schützen. Bebauen und bewahren, das ist manchmal schwer zu vereinen. Wie ist das zum Beispiel mit Gentechnik? Ja, wie weit geht Bebauen und wo fängt aber das Bewahren an? Wo ist Schluss? Das wirft viele Fragen auf. Und Nachhaltigkeit ist so der Versuch, diese beiden Pole, Bebauen und Bewahren, zusammenzubringen. Nachhaltigkeit ist ein Begriff, der eigentlich, soweit ich das weiß, aus der Forstwirtschaft kommt. Im 17. Jahrhundert im Harz hatte ein Forstbaumeister gesagt, wir dürfen nur noch so viel Holz aus dem Wald holen, wie auch nachwächst, am besten ein bisschen weniger. Das war so der erste Begriff der Nachhaltigkeit, nur so viel ernten, wie auch Jahr für Jahr nachwächst. Und das versucht man jetzt auf verschiedenste andere Bereiche zu übertragen. Ein Aspekt ist dabei, dass wir nachhaltig leben, damit auch andere leben können. Ein anderer Aspekt ist nachhaltig leben, weil uns die Erde geliehen ist. Und ein dritter wäre, dass wir schöpfungsgemäß leben, wenn wir anerkennen, dass es einen Schöpfer gibt, der uns den Auftrag gegeben hat, zu bebauen, aber eben auch zu bewahren. Als Christen bedeutet das aber noch einen Tick mehr für uns. Als Christen bedeutet das auch, dass wir wieder neu die Abhängigkeit von Gott suchen müssen und finden müssen. Mich hat in den letzten Tagen Bonhoeffers Ethik dazu bewegt. Er hat ein ganzes Buch über Ethik geschrieben und Bonhoeffer sagt, dass alle Ethik oder alles ethische Verhalten eigentlich mit dem Sündenfall verstanden werden muss. Was war das Problem beim Sündenfall in Genesis 3? Dass der Mensch die Gemeinschaft, die Beziehung zu Gott verloren hat. Der Mensch hat gesagt, ich brauche Gott nicht mehr, sondern ich entscheide selber, was gut und böse ist. Ich entscheide selber. Die eigene Erkenntnis, das ist jetzt das Wahre. Und das menschliche Gewissen, das tritt so an die Stelle Gottes. Es ist nicht mehr so wichtig, was Gott sagt, sondern mein Gewissen, das, was ich entscheide über Gut und Böse, das ist wichtig. Die Beziehung zu Gott und die Abhängigkeit zu Gott ging verloren. Und das Ziel einer christlichen Ethik muss eigentlich sein, diese Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Dahin zurückzukommen, dass man wieder weiß, ich bin da auch von Gott abhängig. Und Gottes Rat für mein Leben ist eigentlich das Allerbeste. Nicht, was mein Gewissen sagt, nicht, was andere Menschen über Gut und Böse denken, sondern was Gott sagt über mein Leben. Das ist das Entscheidende, weil er der Schöpfer ist. Die eigenen menschlichen Maßstäbe zurückdrängen und auf das zu schauen, was Gott in seiner Schöpfung wunderbar vorbereitet hat, das ist die Herausforderung von christlicher Ethik. Sie geht eigentlich noch einen Schritt weiter als menschliche Ethik. Also ich vereinfache das jetzt total, was Bonhoeffer sagt. Ne? Man könnte in einem Beispiel sagen, unethisches Verhalten wäre etwas zu stehlen. Also wir wissen, stehlen ist nicht gut und unethisch ist, ich stehle einfach. Menschlich-ethisch wäre zu sagen, ich stehle nicht, weil ich weiß, es gibt Gesetze, die sprechen dagegen und weil ich weiß, stehlen ist für meinen Mitmenschen nicht gut. Aber christlich-ethisch wäre nochmal zu sagen, ich stehle nicht, weil ich weiß, mein Gegenüber ist von Gott geschaffen und Gott gibt mir auch alles, was ich brauche, deswegen muss ich gar nicht stehlen. Was heißt das beim Thema Nachhaltigkeit? Wenn man da auch mal diese drei Stufen durchgeht, dann könnte man sagen, unethisch wäre einfach, ja, ich benutze die Erde so wie es geht, ich hole alles raus und ich lebe überhaupt nicht nachhaltig, ich beute die Erde aus. Das wäre unethisch. Menschlich ethisch wäre zu sagen, ich lebe nachhaltig, weil ich weiß, es gibt andere Menschen, vor allem auf der Südhalbkugel, die leiden darunter, wenn ich nicht so lebe und ich brauche gar nicht das alles. Das ist schon ein richtig guter Schritt. Christlich-ethisch wäre noch ein Schritt weiter vielleicht. Wenn man versucht, in Gemeinschaft mit Gott zu kommen und uns bewusst machen, dass er der Schöpfer über das alles ist und dass er gute Regeln gegeben hat, auch für das Thema Nachhaltigkeit. Und dass wir sein Eigentum, die Erde, geliehen haben. Und dass die Dinge, nach denen wir suchen, vielleicht nicht nur im Materiellen liegen, von dem wir immer mehr brauchen, sondern dass sie vielleicht auch woanders liegen und vielleicht auch bei Jesus Erfüllung finden. Das war jetzt mal ganz verkürzt Bonhoeffers Ethik. Ich empfehle jedem, der da tiefer einsteigen möchte, das mal zu lesen, Bonhoeffers Buch über Ethik. Er sagt, wir brauchen vor allem wieder die Abhängigkeit von Gott, die Beziehung zu Gott. Das Gute ist, dass Jesus am Kreuz für die Schuld gestorben ist. Der Sündenfall von Genesis 3, den hat Jesus am Kreuz überwunden. Aber mit Jesus gemeinsam müssen wir auch diese Beziehung und diese Abhängigkeit von Gott wieder leben. Dieser riesige Auftrag, bebauen und bewahren, der ist komplex und den kann man nicht mal eben jetzt in 15 Minuten runterbrechen und erklären. Wir sind in einer Welt, in der alles irgendwie in Plastik verpackt ist. Manchmal ist das total sinnlos, aber trotzdem so. Massentierhaltung ist irgendwie Normalität und Ausbeutung der Erde und anderer Menschen, das ist für viele auch eine Wirtschaftsgrundlage. Und man kann als normaler Mensch hier in Kiel nicht einfach sagen, ich mache jetzt bei allem da nicht mehr mit. Funktioniert nicht so schnell. Und manchmal kann man vielleicht unter dieser Spannung, der riesige Auftrag und die Realität im Alltag auch verzweifeln und zusammenbrechen und sagen, pff, was soll das alles noch? Klappt sowieso nicht. Aber trotzdem haben wir diesen Auftrag. Und vielleicht geht es nicht immer um das ganz Große, sondern auch um die kleinen Schritte. Und dazu hat Felix ein Gedicht für uns, ein Gebet, sorry.
Ja, als es Stichwort kleine Schritte auftauchte, da ist mir das Gebet von Antoine de Saint-Exupéry eingefallen, das ich euch gerne vortragen möchte. Ich fange kurz in Französisch an und übersetze dann im Ganzen. L'art des petits pas. Seigneur, apprends-moi l'art des petits pas. Je ne demande pas de miracle ni de vision, mais je demande la force pour le quotidien. Herr, lehre mich die Kunst der kleinen Schritte. Ich erbete keine Wunder, keine Visionen, aber ich bitte um die Kraft für das Tägliche. Mach mich aufmerksam und neugierig, um im rechten Moment das Bewusstsein und die Erfahrung zu erlangen über die Dinge, die mich außerordentlich berühren. Bestärke meinen Entwurf bezüglich der Aufteilung meiner Zeit. Gib mir ein Gefühl für das, was wesentlich und für das, was zweitrangig ist. Ich bitte um Kraft, Selbstbeherrschung und das rechte Maß, dass mich das Leben nicht hinfortträgt, sondern dass ich mit Weisheit den Tagesablauf organisiere. Hilf mir, so gut es geht, im Hier und Jetzt zu sein und die gegenwärtige Stunde als die wichtigste zu erkennen. Schenk mir die Klarheit zu begreifen, dass das Leben begleitet wird von Schwierigkeiten und Niederlagen, die Gelegenheit zu Wachstum und Reife geben. Mach aus mir einen Menschen, der in der Lage ist, zu denen zu gehen, die am Boden liegen. Schenk mir nicht das, was ich mir wünsche, sondern das, was ich aus deiner Sicht brauche. Vater, lehre mich die Kunst der kleinen Schritte. Apprends-moi l'art des petits pas. Was mich so besonders berührt hat bei dem Gedicht von Antoine de Saint-Exupéry, der Autor von Dem kleinen Prinzen, ist die demütige Grundhaltung im Text, die ich finde, Franjo super zum Ausdruck gebracht hat auf dem Hintergrund der Folie. Nicht wir sind zuständig für Wunder und Visionen, das macht Gott. Wir gehen kleine Schritte, keine Schockstarre, ob zu große Aufgaben, Herausforderungen oder Aussagen, was kann ich schon alleine ausrichten. Ich kann einen kleinen Schritt gehen und ihm folgen weitere und andere gehen plötzlich mit und dann wirkt der vorher unbesteigbar hohe Berg viel kleiner. Hab Vertrauen, gehe den für dich möglichen ersten Schritt und genieße ihn. Sei glücklich und zufrieden, denn Gott geht mit dir.
Amen.